Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür freue ich mich heute sehr, wirklich sehr. Es hat quasi 3 Jahre gedauert, bis wir es jetzt endlich geschafft haben. Aber wir haben es geschafft. Es ist ja immer das Naheliegende, braucht manchmal immer ein bisschen länger. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Sophie Frère, heute bei mir, CEO von Lisa, dem deutschen Social Commerce Anbieter. Was das ist, was Lisa heißt, Social Commerce, erklären wir gleich nochmal. Aber Sophie, erstens mal schön, dass du da bist und ich würde dich nochmal kurz unserem Publikum vorstellen, bevor wir einsteigen ins Thema. Du hast deinen Bachelor gemacht an der City University in London im Thema System Science. Finde ich sehr spannend. Ist ja gerade wieder aktueller denn je, würde ich sagen. Wir beide haben uns kennengelernt im MBA an der WHU. Beide im gleichen Jahrgang, Part-Time MBA 2012. So, von daher sehr, sehr schön und haben die letzte Reihe immer geteilt. Du unterrichtest unter anderem auch an der Columbia University in New York. Und bist sozusagen nach deinem ersten Studio bei der Metro eingestiegen. Da warst du roundabout 10 Jahre in unterschiedlichen Funktionen. Wir haben das so mal festgehalten, Schnittstelle zwischen Customer Experience und Innovation im weitesten Sinne. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Können wir aber gleich auch nochmal drauf eingehen. Dann bist du bei der Metro raus, also große Corporate-Welt verlassen. Weiß ich, das ist immer ein großes Thema, wenn man den Schritt macht. Und dann hast du dich um ein Thema ja im Familienunternehmen eigentlich gekümmert, online D2C Kindermode, also sehr hochwertige Kindermode, wenn man das sagen darf. Und da habt ihr quasi eine Plug-and-Play-Lösung für den Einzelhandel entwickelt. Und das war dann auch der Ausgangspunkt, denn ihr habt dafür sogar den Innovationspreis des deutschen Einzelhandels gewonnen oder Handels gewonnen, das ist roundabout 8 Jahre her, und hast dann zusammen mit deinem Mann Philipp 2018 Lisa gegründet, 2019 dann den MVP gelauncht und ja, 2020 seid ihr dann auch im Accelerator-Programm der Founders Factory in London aufgenommen worden. Das zeigt schon euer Modell. Vielleicht in Deutschland noch nicht so jedem bekannt, was Social Commerce ist, aber international auf jeden Fall ein gigantisches Thema und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist, Sophie. Magst du uns einmal kurz abholen und mal so ein bisschen erklären, was bedeutet Lisa und was macht ihr denn? Was ist denn dieses Social Commerce?
Also zunächst mal vielen Dank. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Endlich, schau. Vor allem, weil wir auch so nah beieinander wohnen. Wer hätte es gedacht, dass es so lange dauert. Aber es ist doch super. Was macht Lisa eigentlich? Erstmal vielleicht ganz kurz. Lisa steht für Live Shopping Assistant. Und das, was ursprünglich ein Projekttitel war, als wir noch eben den D2C Online-Shop für Kindermode hatten, und selber festgestellt haben, dass es unfassbar schwierig ist, das ist jetzt 7, 8 Jahre her gewesen, einen Online-Shop zu bauen, der so die Erlebnisse widerspiegelt, wie wir sie gerne hätten, ohne dafür extrem viel Geld ausgeben zu müssen, weil es das eben nicht Plug-and-Play gab. Weil Lisa eben so ein bisschen der Projekttitel für Live Shopping Assistant und wir haben selber aus dem Laden raus Kindermode verkauft. Und das hat extrem gut funktioniert, damals auch schon. Oder Shoppable Katalog war viel zu teuer in der Entwicklung und in der Maintenance, aber die Grundidee hat funktioniert. Und so ist dann quasi dieser ein Spin-off, wenn du so willst, aus unserem ersten gemeinsamen Startup, was definitiv nicht erfolgreich war als Geschäftsmodell, dafür aber eben das Neue sozusagen geprägt hat. Und bei Lisa selbst gibt's eben auch diese zentrale Hypothese, dass die Zukunft des E-Commerce, die Zukunft des digitalen Einzelhandels wirklich Community-Centricity ist, wie wir es sagen. Bis zu dem Punkt, dass wir sagen, Community-Centricity is the new Customer-Centricity. Und mit diesem, ich sag mal, Leitsatz im Sinn, dass wirklich in Zukunft, wenn man erfolgreich sein möchte im digitalen Einzelhandel, man ein Community-zentrisches Geschäftsmodell haben muss, entwickeln wir Lösungen, um Einzelhändlern es sehr einfach zu machen, das auch umzusetzen. Damit sie nicht dasselbe Problem hatten wie wir vor 8 Jahren, dass sie viel zu viel Geld dafür ausgeben müssen und es eben auch nicht aufrechterhalten können.
Absolut. Magst du uns mal so abholen, also wenn du Einzelhändler sagst, was sind so Kunden, klassische Kunden bei euch?
Ja, wir haben eine unfassbare Range. Also wir haben auch eine etwas ungewöhnliche Go-to-Market-Strategie gegebenenfalls als Software-Startup gehabt. Wir sind einfach Enterprise-First rausgegangen in den Markt.
Also erstmal kompliziert machen.
Genau. Was heißt kompliziert? Wir hatten einfach sehr schnell ein ziemlich gutes Produkt. Und festgestellt, dass es dafür eben Willingness to Pay gibt und dass, obwohl wir noch recht klein sind, auch im vielleicht internationalen Vergleich, wir aber ein eben extrem weit entwickeltes Produkt haben und haben gesagt, gut, das war in der Corona-Zeit, Gott weiß, wann wirklich Investment reinkommt in so eine Kiste, wir waren halt auch sehr früh unterwegs. Ja, und wir haben jetzt Kunden wie Zalando zum Beispiel, Marks & Spencer in UK. In Amerika arbeiten wir zum Beispiel mit Avon, so ein Multilevel-Marketing-Unternehmen. Für mich übrigens auch der Geburtsort vom Social Commerce im traditionellen, nicht digitalen Sinne.
Genau. Also die Party, die man zu Hause macht, ne, wir kennen, also bei uns hieß das früher die Avon-Party, nicht Avon, oder die Tupper-Party, ne, die Tupper-Ware. Genau, da haben sich die Community hat sich da getroffen, ne, im kleinen Kreis.
Ja. Und es ist auch spannend, weil das ganze Thema Social Commerce, da geht es ja eben um dieses Community-Shopping, wenn du so willst. Die Rolle der sozialen Medien ist da natürlich auch extrem wichtig zu betrachten. Und das ist für uns auch eine extrem wichtige Schnittstelle zu den sozialen Medien. Und ich sag mal, da draußen in der Welt wird Social Commerce jetzt vor allem durch TikTok-Shops bekannt. Das Interessante ist, dass aber zum Beispiel in Europa, wenn wir jetzt ein Format von Social Commerce ist, zum Beispiel Live-Shopping. Das ist ein Beispiel. Warum ist das ein Social Commerce-Beispiel? Weil du hast eine Interaktion, also etwas, was eine Art, du hast drei immer Komponenten. Du brauchst eine Content-Komponente, ein Bild, ein Video oder eben Livestream oder sogar in Zukunft VR oder was auch immer. Okay. Dann brauchst du eine interaktive Schicht darüber. Das heißt, die Menschen können miteinander reden, miteinander spielen, sich irgendwie austauschen oder auch interagieren mit dem Content an sich.
Mit dem Präsenter vielleicht auch.
Aber es gibt irgendetwas, wo die Menschen miteinander interagieren, in real life sozusagen.
Okay.
Und dann gibt es noch das Shopability. Du kannst die Produkte kaufen, die in diesem Content dargestellt werden. Aber das Wichtige ist, dass es nahtlos ist. Für den Kunden oder für den Nutzer.
Okay.
Und dementsprechend ist Livestream-Shopping, wird als Social Commerce gezählt. Und ist durch TikTok-Shop jetzt auf einmal auch extrem bekannt. Aber wie gesagt, in Europa, um jetzt nur ein Beispiel zu zitieren, ich glaube, in der Studie vom letzten Jahr wurde gezeigt, dass etwa 70% des Live-Shoppings tatsächlich aber auf den E-Commerce-Plattformen der Marken und Einzelhändler stattfinden. Und wenn du Kunden befragst, wo möchten sie diese Erlebnisse haben, ist es 50-50 Split. Die einen sagen es auf Social Media und die anderen sagen auf den Plattformen der Brands, wo das Vertrauen einfach auch extrem hoch ist. Beides für uns positiv. Beides etwas, wo wir als Lisa uns auch positionieren wollen, gerade in dieser Schnittstelle, sage ich mal, zwischen den beiden Erlebnissen. Aber ja, die meisten denken, Social Commerce würde sich nur damit befassen, Dinge auf Social Media zu verkaufen. Das ist nicht so. Das ist ein Kanal von ganz vielen sozusagen.
Ja, okay. Also ich mache es jetzt mal so einfach für vielleicht Zuhörer, die so ein bisschen im klassischeren Umfeld unterwegs sind. Da kennt man ja dann vielleicht sowas wie QVC. Ne? Also das wäre jetzt so diese Livestream-Shopping-Komponente, die ihr sozusagen digital ins Netz bringt auf der einen Variante, um es mal ein bisschen plastisch zu machen, können sich die Leute mal ein bisschen was vorstellen. Aber da gibt es auch wesentliche andere Elemente, die dazugehören. Und diese Interaktion, das ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Besonderheit an der Stelle. Jetzt stellt man sich ja so die Frage dann, wenn man jetzt vielleicht hier in diesem Strategie-Podcast zuhört, ist das nicht nur was für Junge, die das irgendwie auf TikTok da jetzt so ein bisschen was in TikTok-Shops kaufen? Also worüber reden wir denn? Was ist denn da so der klassische, durchschnittliche Basket-Warenkorb, den die Leute da so in so einem
Ja, es gibt zwei Komponenten. Ich glaube, das eine ist, dass viele eben denken, es wäre eine Randerscheinung für eine gewisse Generation, vielleicht Gen Z und Gen Alpha oder so.
Das ist wie dieses E-Commerce, das geht auch wieder weg.
Genau,
ne?
Oder Social Media setzt sich nicht durch. Also im Prinzip, es gibt Statistiken, die besagen zum Beispiel von Accenture, dass schon im nächsten Jahr, also 2025, ein von fünf Online-Käufen über Social Commerce stattfinden wird. Im Schnitt weltweit. Mhm. Das heißt natürlich ein bisschen mehr oder weniger, je nach Land oder Region. In Amerika allein soll es bis übernächstes Jahr von, ich glaube, letztes Jahr auf 3%, den es Anteil hatte an Gesamt-E-Commerce, soll Social Commerce im übernächsten Jahr schon 7% des gesamten E-Commerce ausmachen.
Und in China sind wir schon ganz woanders.
Genau, da sind wir schon, ich glaube, bei 18-19% für Live-Shopping und Social Commerce insgesamt bei 33%, also ein in allen drei Käufen. Also wer jetzt noch sagt, das wäre irgendwie eine Randerscheinung, absolut nicht. Aber wie bei jedem, ich sag mal, Erlebnis oder auch Vertriebskanal, je nachdem, wie du es bezeichnen möchtest, ist immer die Frage, wo ist meine Zielgruppe? Was möchte sie erleben? Wie möchte sie es erleben? dass Live-Shopping und auch andere Social-Commerce-Formate für alle Zielgruppen relevant sein können, ist auch durch unsere Kunden eindeutig. Mhm. Ist immer nur die Frage, wie bei allem, welchen Content spiele ich aus, womit spreche ich sie an. Ist genau, als würdest du sagen, Podcasts sind nur für 60-Plus-Jährige. Ja, ja. Es kommt ja immer auf den Inhalt an.
Absolut. So.
Und es ist eben nur ein Medium. Und die Frage ist, wie ich es einsetze.
Okay. Also das heißt, es wird immer mehr dieses Thema. Und jetzt stelle ich mir vielleicht mal so die Frage, jetzt bin ich vielleicht ein Einzelhändler. Vielleicht, du hast ja jetzt einen sehr großen ja auch unter anderem genannt, aber jetzt beschäftige ich mich vielleicht schon mit E-Commerce, bin froh, dass ich meinen Shop habe, jetzt muss ich das schon beides handeln, man merkt ja auch, ne, da brauche ich irgendwie schon zwei Teams und die Logistik dahinter ist auch plötzlich eine ganz andere, als wenn ich dann meine Shops bestücke, aber das, jetzt habe ich das vielleicht alles aufgestellt und jetzt kommt nochmal was Neues. Und jetzt denke ich schon, boah, dann muss ich das irgendwie jetzt hier wieder programmieren, Schnittstellen bauen, das dauert wieder 3 Jahre, kostet viel Geld, bis ich mal sehe, dass das überhaupt irgendwie funktioniert. Also wie kommen die Kunden auf euch zu und wie zeigt ihr ihnen auch, dass sie einen echten Nutzen daraus ziehen können?
Also wir haben auch kleinere Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Wir haben natürlich dann über unsere Enterprise-Lösung sind wir in den mittleren Markt gegangen und haben jetzt auch Lösungen, die wirklich No-Code sind für kleine Brands.
Okay.
Und es muss auch nicht immer gleich Live-Shopping sein. Also um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wir arbeiten mit einer Schmuckmarke zusammen, Friday Atelier. Ich sag mal kleiner Schmuck, Online-Händler sozusagen, wo alles auch noch mit Hand gemacht wird.
Mhm.
Und sie hat eine neue Lösung von uns eingebunden in den Online-Shop. Das ist eine Zeile Code, die du einfach copy-paste in dein CMS machst oder wenn du Shopify hast, gar nicht, weil es schon eine Schnittstelle hat.
Okay.
Das, was sie jetzt eingebunden hat, heißt Shoppable Stories.
Mhm.
Und du musst dir vorstellen, es gibt ja auf Instagram Stories, dieses Feature mit diesen kurzen Clips.
Mhm.
Und du hast direkt eine Schnittstelle zu Instagram und du kannst deine Instagram Stories auf deine Seite rüberspielen durch das Lisa-Tool, die Produkte taggen. Und dann hast du auf der Landingpage in deinem Online-Shop auch diese Kreise, diesen Feed sozusagen. Und du kannst ihn genauso wie auf Instagram durchklicken und aber die Produkte direkt auch kaufen. Und direkt in deinem Online-Shop sind die verlinkt. Und das hat alleine innerhalb von 2 Wochen die Durchschnittswarenkörbe um 30% erhöht.
Okay.
Und die Verweildauer auf der Seite ver-2,5-facht. Also das war schon echt, also mal einen einfachen. Es muss nicht immer gleich Live-Shopping etc., wobei das auch in der Umsetzung viel leichter ist, als viele denken.
Ja.
Aber es gibt einfache Einstiege in Social Commerce. Mhm. Und wenn man schon ein bisschen Content irgendwo hat, dann geht es ja erstmal nur darum, den interaktiv und shoppable zu machen. Also
und wer hat den heute nicht mehr? Also sind wir mal ehrlich. Ne?
Und vor allem in Zeiten von KI ist ja jetzt, das ist ja das Interessante, die Kreation von Content an sich ist ja jetzt nicht mehr die große Herausforderung, sondern dann bist du jetzt bei der nächsten Stufe, du musst Erlebnisse schaffen und idealerweise eine Community aufbauen. Mhm. Und in diesem, ich sag mal, Herausforderungsfeld bewegen wir uns, um es halt einfach zu machen für Marken.
Ja, absolut. Aber ich komme noch einmal zurück sozusagen. Nutzen habe ich jetzt verstanden. Ich kann so Warenkorb, also ne, der Warenkorb pro Kunde wird vielleicht höher, ne, die Verweildauer wird länger. Aber warum, jetzt könnte ich doch sagen, okay, dann verkaufe ich das über Instagram-Shops, Facebook-Shops, TikTok-Shops.
Ja.
Und was ist denn der Nutzen jetzt sozusagen, euer White-Label-Tool sozusagen einzusetzen? Was habe ich da jetzt?
Naja, die Frage ist, beziehungsweise wir sagen allen Kunden, bitte macht auch TikTok-Shops und Instagram-Shop und Facebook-Shops, weil wir zum einen eine Schnittstelle dahin bieten.
Okay.
Das heißt, du kannst den gleichen Content ja dann idealerweise einfach auch direkt auf deinem E-Commerce ausspielen und erlebbar machen und direkt den ROI von diesem Content deutlich erhöhen.
Okay.
Also insofern ist es keine Entweder-Oder-Frage.
Mhm.
Der Mehrnutzen, wenn du es auch noch auf dem eigenen E-Commerce machst, ist, dass dir die Kundendaten gehören und dass du deine Community aufbaust.
Okay.
Wenn jetzt zum Beispiel TikTok den Algorithmus ändert oder Instagram, wie sie in den letzten 2 Jahren häufig gemacht haben, dann kann deine Community auch plötzlich futsch sein. Das heißt, im Endeffekt auf mittel- bis lange Frist ist der Vorteil, sowas wie Social Commerce irgendwie zentral über den eigenen E-Commerce im Kern zu steuern, dass du Schritt für Schritt deine eigene Community aufbaust, die auf deinen Kanälen unterwegs ist, dass die halt auch organisch wachsen kann und dass du nicht für jeden Customer Acquisition, für jeden Lead immer wieder neu zahlst sozusagen. Das heißt, soziale Medien nutzen, das als Funnel sozusagen sehen, aber idealerweise eigene Community, eigene Plattform, damit du es behältst, die Daten hast und es organisch wachsen kann.
Sie sozusagen in die eigene Community dann bringen, dann gehören sie auch wirklich dir.
Ja.
Dann kannst du auch viel mehr mit ihnen machen, ohne sozusagen nochmal abhängig zu sein von den sozialen Medien, wo wenn wir dann über aber so Diskussionen wie, wird TikTok abgeschafft, ne? So, ich glaube jetzt nicht, dass wir so weit kommen, aber und plötzlich ist so ein ganzer Kanal weg und die Leute sind weg, ne? Die du teuer aufgebaut in irgendwelchen Profilen dann hast. Und hier hast du sie einfach bei dir, in deinem CRM, in deinem System und mit der Community dann auch zu interagieren. Und dann sind wir ja bei dem Community-Centricity. hast du da so ein paar Beispiele, wie welche Arten von Community, was ist so die Interaktion? Ich kenne das jetzt von, ich sag mal auch von Podcastern, die wirklich auch eigene Folgen machen, eigene Events nur für die Community, die dann stattfinden. Oder Rockstars, ne? Also da gibt es ja dann sozusagen, der gehört in die Community in Anführungszeichen, die bringen sie auch auf eigene Plattform und dann gehen sie plötzlich aufs Kreuzfahrtschiff, ne? So Udo Lindenberg, so der Klassiker. Also immer diese Community, denen nochmal Neues anzubieten. Ich habe jetzt irgendwie was Liam Gallagher zusammen auf Madeira erleben, ne, von Oasis. Also sehr, sehr special. Das kriege ich quasi auf Social Media mal kurz mit, aber ich kriege es tausendmal mehr mit, wenn ich in der eigenen App bin, wenn ich das erlebe. Also wie verändert diese Community-Centricity dann auch die Interaktion insgesamt für die Marken?
Wenn du es aus Geschäftsmodellsicht, sage ich mal, aus strategischer Sicht betrachtest, hast du verschiedene Zündstufen eines digitalen Geschäftsmodells oder wie du dein E-Commerce ausbaust. Erste Zündstufe ist quasi, ich biete einfach nur meine Produkte online an. Also sehr lineares Verhältnis, ja, von A nach B. Ich verkaufe dir meine Sachen, du kaufst. Also klassisches E-Commerce-Modell, ich bezahle Geld, um Traffic reinzuholen. Customer Acquisition Cost X, Conversion Rate Y, bleibt über Z. Das ist fast schon komplett obsolet. Das kann fast keiner mehr fahren, weil einfach so viel los ist online. Dann hast du quasi die nächsten Zündstufen, wo du sagst, okay, ich kreiere Content, der relevant ist. Ich erhöhe die Verweildauer. Ich biete ein etwas besseres Erlebnis. Dann gibt es die nächste Zündstufe, Engagement, wo du wirklich auch schon in die Interaktion, also wo es auf einmal ein Verhältnis wird, das in beide Richtungen geht. Dann gibt es das nächste Level, das heißt Customization. Da geht es nicht darum, dass deine Produkte customized werden, sondern dass einfach das Erlebnis an sich personalisiert wird für den Kunden, der auf deinen E-Commerce kommt. Da ist natürlich durch KI jetzt auf einmal, zack, sind nochmal ganz andere Möglichkeiten reingekommen. Und ich glaube, dass das heute auch schon eigentlich nur noch ein Hygienefaktor ist. Also ich glaube, wenn du es nicht machst und der Kunde halt viel zu lange selber irgendwas suchen muss, was für ihn relevant ist, ist er raus. Das ist einfach, es gibt gar keine Ausrede mehr. Es nicht irgendwie ein customizable Experience anzubieten. Und dann kommt die ultimative Zündstufe und das ist Community Centricity. Und da gibt es aber, es ist nicht so sehr der Blickwinkel auf, ich manage meine Community als Brand, sondern die Community ist mein Geschäftsmodell. Okay. Darum geht's. Und das ist halt, lass mich dir ein Beispiel geben, kennst du die Plattform Vinted? Hast du davon schon mal gehört? Die haben Kleiderkreise, glaube ich, auch aufgekauft hier in Deutschland. Also das ist so dieses typische, ich habe meine Sachen im Schrank, ich will ausmisten, ich poste drei Fotos. Viele, oder Depop zum Beispiel macht das auch par excellence, viele haben aber auch Bock, das schön zu machen, weißt du, weil sie halt wirklich auch modeaffin sind und machen schöne Fotos und Posts und so weiter. Und warum ist das ein Community-Centric Geschäftsmodell? Weil Vinted oder Depop nichts anderes macht, als nur die App zur Verfügung zu stellen, haben aber ein Peer-to-Peer-Geschäftsmodell, also ich, lade meine Sachen da hoch und verkaufe sie und andere, die sogar vielleicht auch selber da verkaufen, kaufen dann meine Sachen. Vinted selber, also der Wert, der da geschaffen wird, ich glaube Vinted ist 1 Milliarde oder sowas bewertet mit 65 Millionen Nutzern irgendwie europaweit. Also was haben die zur Verfügung gestellt? Eine Plattform, wo die einen was hochladen können und die anderen was kaufen können. Also ich meine vom Geschäftsmodell her Wahnsinn. Der Wert, der aber geschaffen wird, ist so extrem hoch, weil die Community da zusammenkommt, sich austauschen kann und sich gemeinsam erfreuen kann an den Dingen, die sie gemeinschaftlich interessieren, gleichzeitig Geld damit machen. Und das ist was für mich das ultimative Beispiel von Community Centricity. Und ich glaube eben im Einzelhandel oder als Marke, wenn du überleben willst, tatsächlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, musst du so viel wie möglich Community-Centric Geschäftsmodell umsetzen. Der erste einfache Schritt dahin ist UGC, also User-Generated Content und Social Commerce in Kombination damit. Okay. Und das sind eben die Lösungen und deswegen bieten wir sie an, um es einfach zu machen.
Also wo liegen denn da jetzt die Hürden? Ne? Also wenn ich jetzt überlege, boah, da fallen mir gleich ein paar Abteilungen ein in so einem Laden, wer sich denn darum kümmert? Also liegt es jetzt im Social-Media-Team, im E-Commerce-Team, im Marketing-Team? Also,
ja, eben, ja. Genau.
Ah, okay.
Und da fängt es nämlich genau an. Eine deiner Lieblings-Strategy-Themen bestimmt auch Misalignment of Incentives und KPIs im Team. Ne? Wer wird durch was incentiviert? Ein Social Media Team wird bisher in der Regel incentiviert, einfach die Reichweite und Engagement auf den sozialen Plattformen zu maximieren.
Sie haben nicht zu verkaufen.
Nicht zu verkaufen zum einen und auch nicht den Traffic, also ein Stück weit den Traffic auf die Seite zu bringen, ja. Aber ist wahrscheinlich gar nicht mal das so primäre Ziel in vielen Fällen, weil man sich ja das Mantra gesetzt hat, nein, es geht erstmal darum, die Community dort aufzubauen. So. Und die KPIs, Erfolgsfaktoren und vor allem, willst du auch eine Messbarkeit auf einmal richtig reinbekommen? Das ist immer so die Frage. Ne? Wenn auf einmal das shoppable ist oder das Ziel ist, sie rüberzubringen in eigenen E-Commerce, da wird ja schon ganz anders messbar auf einmal deine Marketingaktivität.
Dann sind es nicht nur schöne bunte Bildchen, die irgendwer klickt, ne?
Oder so, sich anschaut. Also das ist so die eine Seite. Ne? Und dann hast du eben das E-Commerce-Team, die chronisch oder das chronisch kein Budget hat, ne? Obwohl es oft bei gerade digitalen Geschäftsmodellen ja der Kerntreiber ist, wird das Geld ins Marketing gesteckt und nicht in die Plattform selbst. Also es ist auch immer ganz spannend, wenn wir finden auch immer erst noch raus, mit wem sprechen wir. Marketing hat typischerweise Budget, aber keine Handhabe über E-Commerce-Erlebnisse. So, dann sprechen wir mit einem E-Commerce-Team, die haben natürlich dann eine Roadmap, wo du dann in 2 Jahren, wenn du Glück hast, mal drauf kommst und haben aber ganz andere Ziele, natürlich das Engagement im eigenen E-Commerce und die Experience und so weiter. Also es ist nicht immer einfach, diese Schnittstelle zu managen, aber das Interessante ist, wenn das klappt, gewinnen beide so extrem, weil die, die den Content produzieren, auf einmal einen komplett anderen ROI haben, weil sie ihn über alle Plattformen und konstant ausspielen und shoppable machen. Also Lisa ist ja auch so konzipiert, dass du zum Beispiel, jetzt nehmen wir ein Beispiel, Live-Shopping im eigenen Online-Shop machen kannst, gleichzeitig auf TikTok und Instagram auch ausstrahlen kannst und dass du halt die maximale Reichweite damit schaffst und halt alles über eine Plattform managen kannst.
Also ihr fahrt quasi alles zusammen. Genau. Ne? Also vom Kaufen bis zur also Aufmerksamkeitsgenerierung bis zum Kauf nachher und das über alle Plattformen quasi.
Genau. Im Prinzip, also unsere Endvision ist für Lisa jetzt, dass wir immer in der Mitte sitzen, wenn irgendwo Social Commerce stattfindet. Also wenn dein Entry Point auf Social ist und du das Erlebnis hast, in Wahrheit läuft das im Hintergrund vielleicht auch schon auf der Plattform der Marke und der Checkout findet über die Marke statt, aber für dich als Kunden hast du gar nicht wahrgenommen, dass du TikTok oder Instagram oder was in Wirklichkeit verlassen hast und schon bei der Marke auf der Plattform bist. Und diese Schnittstellen bauen wir auch gerade alle. Ja. Wie gesagt, Instagram-Schnittstelle haben wir, TikTok entwickeln wir gerade einiges. Das ist so die Endvision, weil das einfach auch das ist, was der Kunde will. Er will es einfach nahtlos haben, er will egal wo einsteigen. Absolut. Er will aber auch sicher auschecken können. Das ist noch oft, Social Commerce wächst, aber viele haben auch Schiss, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, TikTok ihre Zahlungsdaten zu hinterlassen.
Also da oder irgendeinem Scam, ne, der so aussieht wie.
Genau, oder einem Creator oder und dann sagst du vielleicht, aber den tatsächlichen Kauf möchte ich dann vielleicht doch lieber wieder bei Zalando machen oder so, weil ich da auch meine Kundendaten schon hinterlassen habe, meine Zahldaten, ich muss nicht alles nochmal neu eingeben. Also so, also diese Nahtlosigkeit über alles hinweg. Und dafür, ja, wie du sagst, müssen die Teams ein Stück weit zusammenarbeiten. Oft ist es so, wenn sie aber erstmal begreifen, wie sich das gegenseitig befruchtet und sehen, wie sie gemeinsam dann auf einmal gewinnen und du einfach exponentiellen Mehrwert hast, dann, wenn so dieses, das kannst du bei jedem Projekt, das wir machen, bei jedem Kunden, mit dem wir arbeiten, kannst du die Uhr danach stellen, wann so dieser Groschen fällt und dann geht's ab wie Sau, sozusagen.
Dann läuft's, okay. Ja, sehr, sehr schön. Also hab das ja auch immer ein bisschen auch persönlich oder privat mitbekommen, wie ihr da unterwegs seid. Und ihr wart sehr früh da, ne? Und es braucht auch sozusagen, die Märkte sind ja dann auch unterschiedlich in der Adaption. Und ich sag mal, in Deutschland, ne, bin ja jetzt auch mit einer Strategie Software im Mittelstand unterwegs in Deutschland. Das geht Gott sei Dank ganz gut, ne? Aber diese Affinität, und ich führe ja auch immer noch Gespräche, wo ich mit CEOs spreche, die sagen so, ah, soll ich irgendwo auf Social Media was posten? Also selbst die Gespräche haben wir ja teilweise noch, ne? Und da seid ihr sozusagen raketenmäßig gefühlt an der anderen Seite. Aber ich glaube, das kann alles zusammenkommen. Und wenn es in dem digitalen Space nicht langsam mal zusammenfährt, dann sind auch alle überfordert, ne? Weil ich habe auch keinen Bock, mich durch 20 Social Media Apps zu klicken oder dann noch in irgendeinen Shop zu suchen. Und ich habe jedes Mal auch eine andere User Experience und die ist jedes Mal anders und ich bin jedes Mal verwirrt und ich weiß nie, wo ich was finde. Und ich will den Kunden ja nicht verwirren, sondern ich will ihn ja gezielt dahin bringen, wo er sich wohlfühlt, dass er auch als Wert versteht, vielleicht auch noch einen Austausch mit Menschen zu haben, auch wenn der nur digital ist an der Stelle. Und ja, dann auch einfach am Ende natürlich auch einen Kauf zu machen. Ne?
Das ist ja, aber weißt du, im Kern geht es ja eben um diesen zwischenmenschlichen Austausch bei dem Ganzen. Also wenn du bedenkst, dass wir jetzt immer mehr unser Leben ins Digitale verlegen, auch unser komplettes Sozialleben, dann ist es ja als konsequent nur logisch, dass wenn wir uns vor allem digital sozial austauschen, wir auch gemeinsam digital erleben wollen. Also das, was früher das gemeinsame Einkaufen in der Mall war, wie man in der Presse so, ne? Im Shoppingcenter, das ist jetzt das gemeinsame Entdecken online. Und das ist ja, was du auf einmal möglich machst. Es geht eben nicht mehr nur um eine Person, die ein Produkt sucht und nach 5 Minuten wieder nicht mehr online sein möchte, sondern eine Gemeinschaft, die sich austauscht, gemeinsam entdeckt, Spaß daran hat. Das ist das, was Social Commerce halt ersetzt als Bedürfnis, weil wir das im Physischen, ich meine, wer geht schon noch mit seinen 3 Freunden einkaufen? Also ich bin übrigens der größte Befürworter von stationären Einzelhandel, du weißt, ich komme daher. Und ich zum Beispiel die Kunden von uns, die auch stationären Einzelhandel haben, wie Marks & Spencer zum Beispiel, die das miteinander verbinden, die haben so viel Erfolg. Also Marks & Spencer zum Beispiel lässt 90% seiner Live-Shopping-Events, die sind übrigens fast jeden Tag live, was total irre ist.
Okay, ne? Bei Marks & Spencer.
Marks & Spencer. Ah, ja, okay. Frag mich, wer ist unser innovativste Kunde? Und Marks & Spencer ist ganz weit oben bei uns. Okay. Also hätte ich das vor 2,5 Jahren gedacht? Wahrscheinlich nicht. Aber die sind total irre und das ist total cool. Die haben auch total verstanden, es muss authentisch sein. Es muss nicht jedes Thema in dem Sinne schon ein halbes Jahr vorher feststehen, weil es irgendwie im Marketingplan passt. Nein, die Mitarbeiter machen die Shows, die Mitarbeiter definieren das Thema, die suchen die Produkte aus und die machen das manchmal auch aus dem Store raus. Das sind aber eben alles eigene Mitarbeiter, die Inhalte machen. Und diese Inhalte sind tatsächlich auch erfolgreicher als die Inhalte, die Influencer gemacht haben, weil sie authentischer sind und weil diese Menschen auch jeden Tag im Austausch mit echten Kunden sind.
Also sie wissen, was die echten Bedürfnisse sind und die Fragen der Kunden.
Und die lieben einfach auch ihre Produkte. Das sind auch teilweise Einkäufer oder Stylisten, teilweise eben Store-Manager, Floor-Manager, Mitarbeiter aus den Läden, also komplett bunt gewürfelt. Und das lieben die Kunden halt. Und bei Marks & Spencer ist echt irre, die haben über Live- und Videoshopping im Durchschnitt doppelte Warenkörbe.
Okay.
Also 2x. Mhm. Das ist total irre. Und die haben 3x so viel Traffic auf der Seite. Sprich, die Kunden, die Video- und Live-Shopping machen, kommen 3x so häufig im Monat auf den Online-Shop, als die Kunden, die das nicht machen.
Okay.
Da ist natürlich die Frage, wie kann ich das jetzt maximal vielen Kunden nahe bringen?
Ja, absolut. Aber dann sind wir, du hast es so schön angesprochen, Innovationsfähigkeit, ne? Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also, was sich früher bei der Metro damit beschäftigt, sozusagen an der Kundenschnittstelle, wie Innovation, wie man als Konzern innovativer werden kann ne? Und auch neue Geschäftsmodelle etablieren kann, hast du es dann sozusagen im stationären Einzelhandel versucht und bietest es jetzt sozusagen als White Label für andere an. Was hast du da für, ja, ich sag mal, was sind für dich da die wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn man solche, es sind ja am Ende auch für viele Experimente, die erstmal Geld kosten, von denen ich nicht weiß, na, funktioniert das nicht. So, und das ist Uncertainty und da sind wir erstmal vorsichtig, ne? Also in Deutschland nochmal doppelt vorsichtig.
Das Geldkosten ist übrigens der allerkleinste Teil. Ich meine, Lösungen wie unsere inzwischen, es gibt sehr günstige Einstiegslösungen bis hin zu Free Trials, No-Code-Lösungen. Du musst noch nicht mal dein Dev-Team überhaupt bitten, irgendwas zu machen. Okay. Kannst erstmal Live-Shopping, Videoshopping, was auch immer ausprobieren. Das sind meistens die vorgeschobenen Gründe. Die Realität ist, beim Live-Shopping spezifisch zum Beispiel, dass die Angst groß ist. Warum ist die Angst groß? Wenn ich jetzt der Marketing-Manager oder E-Commerce-Manager bin, der Live-Shopping zum ersten Mal ausprobiert. Ja. Und da geht was schief. Meistens sind in der Geschäftsführung eher noch im Schnitt ältere. Jetzt wie auch immer du es definieren willst, aber ältere Manager, für die der Gedanke, dass bei einem Live-Event was schief geht und der Glaube, dass das auf die Marke sich negativ auswirkt, so groß, dass der Marketing-Manager oder E-Commerce-Manager einfach auch tierisch Schiss um seinen Job hat.
Okay.
Das ist es im Kern. Und das ist, warum es so lange gedauert hat, jetzt in Europa und auch Amerika, dass das wirklich Mainstream wurde. Weil der Einzelhandel sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, weil sie richtig Angst hatten, dass gerade beim Live-Shopping sie was machen, was schief geht. Jetzt machen die Social-Plattformen es ihnen vor, die Creator machen es ihnen vor. Wir haben jetzt eben auch unfassbare Erfolge mit Marken und Einzelhändlern. Die Case Studies kommen raus. Andere sehen das und denken sich, okay, erstens, man kann ruhig live gehen, man kann die eigenen Mitarbeiter einsetzen, man muss keine Angst haben. Und zweitens, es bringt richtig was, es funktioniert richtig. Und du siehst gerade in dem Markt, klassischer Hype-Cycle-Moment, ja. Wir kommen gerade aus diesem Disillusionment raus und gehen gerade so in Richtung Maturity. Ja, das ist natürlich, auch als Startup musst du natürlich lange durchhalten, um da hinzukommen. Und eben, deswegen auch die Referenz zur Hype-Cycle. Du hattest die Early Adopter. Du hattest viele, die es in Corona auch ausprobiert haben, weil sie verzweifelt waren, aber eben nicht sofort Erfolg gesehen haben. Aus vielerlei Gründen, beziehungsweise als Corona in Anführungsstrichen vorbei war, auch erstmal gesagt haben, gut, dann können wir das ja jetzt auch erstmal wieder depriorisieren, in der Hoffnung, dass es sich nicht durchsetzen würde. Aber so, da sind wir nun. Es ist nun mal einfach auch logisch, dass das ist, was Menschen wollen. Ja, sie wollen miteinander interagieren und sie wollen bessere Erlebnisse haben. Große Überraschung. Insofern, so langsam reden wir auch schon fast gar nicht mehr von einem Innovationsthema. So langsam. Okay. Also es kommt wirklich langsam richtig im Mainstream an.
Ja, absolut. Jetzt haben wir beide zusammen ja aber auch schon für Kunden mal so Innovationsworkshops gemacht, die so neue Geschäftsmodelle suchen, Prozessinnovation, Produktinnovation. Ne? Und ja, Angst ist ein Thema. Ne? Also was ich nicht kenne, da traue ich mich erstmal nicht. Und ich habe erstmal Angst auch um meinen Job, dass ich jetzt hier, ne, also Fehlerkultur steht dann zwar in den Werten vielleicht, aber gelebt sieht die nochmal anders aus. Was würdest du jemandem mitgeben, der sagt so, ach, ich habe da jetzt irgendwie... Also speziell jetzt auch auf das Thema, aber vielleicht auch für Innovation insgesamt. Ich will was Neues ausprobieren. Und wie schaffe ich das zu tun? Und also wie überwinde ich diese Angst?
Also speziell bei diesem Thema ist es wirklich, sich zu überlegen, wo kann ich anfangen mit den Dingen, die ich schon habe? Und wo ist dann der Sprung gar nicht groß? Sprich, bei Social Commerce gucken, welchen Content habe ich schon? Auf welchen Plattformen lebt der? Wo wird Community vielleicht auch, wo findet Community-Austausch vielleicht schon statt? Ja. Wo kann ich eben einfach den Content mit Interaktion und Shoppability verknüpfen? Wie gesagt, Plugins wie uns nutzen es einfach mal ausprobieren. Das ist ja gar nicht so ein großer Sprung. Das ist, wenn überhaupt, inkrementell. Es ist einfach ein bisschen mehr aus dem machen, was du schon hast.
Ja.
Also das ist ein einfacher Einstieg, der auch nicht so risikoreich ist. Und generell für Innovation, das ist immer dieselbe Frage, ne? Ich glaube, man muss sich auch ernsthaft die Frage stellen, bei der Geschwindigkeit, in der wir zurzeit unterwegs sind, was ist da wirklich noch in dem Sinne Innovation? Ich meine, kannst du KI jetzt überhaupt noch als Innovation sehen? Kannst du Social Commerce überhaupt noch als Innovation sehen? Also auch mal so ein bisschen in Kontext setzen. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Referenzen da draußen an Erfolgsbeispielen, wenn man mal ein bisschen recherchiert, mit denen ich zu meinem Vorstand gehen kann. Und mindestens irgendein Wettbewerber von mir wird irgendwas mit Erfolg wahrscheinlich in diesen Bereichen schon umsetzen. Und dann eben ist es mehr so dieses, okay, wir sollten den Anschluss nicht verpassen. Und aus meiner Erfahrung, wenn du zum Vorstand gehst und sagst, wir sollten den Anschluss nicht verpassen, kriegst du relativ schnell ein Ja. Also ich würde es mehr so in die
Schiene. Du hast ja deine Erfahrung.
Ja, das kenne ich gut, ja. Genau. Ja.
Okay, also sozusagen nicht nur der Late-Late-Late-Mover zu sein, sondern vielleicht auch.
Ja, aber trotzdem, also das ist ja so, ich glaube, der gemütliche deutsche Einstieg in das Thema Innovation ist, wir wollen zwar innovativ sein, aber bitte, wir hätten gerne, es ist auch auf jedem Sales-Call bei uns, gerade bei den Deutschen.
Ja, ja, das haben wir angesprochen.
Ja, ja, wir wollen mega innovativ sein, aber wir hätten gerne mindestens 2 bis 3 Kundenreferenzen aus unserem Segment, wo schon erfolgreich umgesetzt wurde. Und dann, ich meine, die Frage an sich ist ja schon ein Widerspruch. Aber eben, bei vielen Themen gibt es das halt auch schon. Und dann sucht ihr die Beispiele, sucht ihr die Zahlen raus, Designer einen Test, der vielleicht auch ab von erstmal dem großen Publikum, ab von, also nichts, was irgendwie eine große Entwicklung braucht. Aber ganz ehrlich, inzwischen gerade im E-Commerce-Bereich gibt es so viele No-Code, Low-Code-Lösungen da draußen. Es ist wirklich mehr die Frage von den ersten kleinen Tests zu designen und es einfach mal auszuprobieren.
Sehr gut. Und das lässt sich auch ja auf alle Themen, nicht nur für das Thema Social Commerce, wunderbar übertragen. Wir haben das ja schon vielfach gemacht und es ist dann einfach schön zu sehen, wenn die Experimente dann klein und überschaubar sind und wirklich mit einem sauberen Testing laufen, überprüft werden, angepasst werden und man nicht sagt, ich brauche 120%, da darf ja nichts schief gehen, das muss der perfekte Mensch vor der Kamera im Livestream sein, das muss alles 120% sein. Ich glaube, davon müssen wir uns in dieser digitalen Welt ein bisschen verabschieden. Das macht es aber auch glaubwürdiger, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Ne? Also wir versprechen uns ja auch mal im Podcast und schneiden hier quasi fast nie irgendwas raus. Ist meistens immer One-Take und das macht es, glaube ich, dann auch für die Leute irgendwie schöner und erlebbarer. Sind wir schon quasi am Schluss. Dieses Podcast ging doch wahnsinnig schnell, wie immer. Vielleicht nochmal zum Abschluss von dir so ein Rat. Jetzt sitze ich da und machen wir den ein bisschen global galaktischer, also nicht nur jetzt auf Social Commerce, sondern sagen mal, ich weiß, ich muss mich bewegen, um sozusagen mein Unternehmen für die Zukunft jetzt auch wirklich neu vorzuhalten, für sozusagen die Umsätze von übermorgen, für das Wachstum von übermorgen. Und ich bin ein bisschen gefangen, aber natürlich in meinem heutigen Kerngeschäftsmodell, in den Dingen, in den Produktionsabläufen. So, wie schaffe ich diesen Schritt da rauszumachen, um wirklich mal outside the box zu denken? Und wie kriege ich das dann auch in die Umsetzung? Was ist da der erste Schritt?
Ja, das ist immer, also viele gucken ja dann gerne und auch zu Recht, das ist auch der richtige erste Schritt, sehr weit in die Zukunft, arbeiten mit Trendforschungsinstituten zusammen.
So Foresight-Themen dann.
Genau, was wir ja auch, als wir Innovationsberatung gemeinsam gemacht haben. Und das ist ehrlicherweise auch der erste Schritt, wirklich mal 20 Jahre in die Zukunft zu gucken, dann zurückzukommen auf 15, dann vielleicht auf 10. Und das ist dann für viele erstmal so, oh, wow, okay, eigentlich weiß ich gar nicht, ob in 20 Jahren mein Geschäftsmodell überhaupt noch irgendeine Relevanz hat. Und das ist dann auch ein ziemlich heftiger Moment, ehrlicherweise, für viele. Dann hast du erstmal viel Resistenz, wie du weißt. Und dann fühlt sich das, was man machen könnte für die nächsten 5 Jahre, in Relation gar nicht mehr so krass an. Also das gefühlt, so dieses erstmal ganz weit rausgucken und ja, vielleicht auch erstmal einen kleinen Schreck kriegen, und sich einmal richtig die Frage stellen, was ist mein Geschäftsmodell in 20 Jahren in dem Kontext, in dem ich mich bewege, um dann zurückzukommen und zu sagen, gut, wie muss ich denn jetzt die Gleise dafür Schritt für Schritt aufsetzen? Dann sind auf einmal diese ersten Schritte, die du gehen musst, im Gesamtkontext einfach gar nicht mehr so groß und gar nicht mehr so krass. Und wie du sagst, wenn man da noch schlaues Testdesign macht und so weiter, da musst du auch gar nicht so viel Geld ausgeben, musst nicht die 120%-Lösung gleich haben, sondern kannst erstmal rausfinden und dann kommt die zweite sehr wichtige Komponente bei deinem Kunden. Was bewegt den überhaupt? Ja. Was wird der in den nächsten 5 Jahren machen, fühlen, erleben, lösen, was auch immer es nun ist? Und wenn du die zwei Komponenten zusammenbringst, aus der Erfahrung, wenn das einmal strukturiert gemacht wurde, sind dann die Dinge, die low-hanging fruits, wie man so schön sagt, die man erstmal machen kann in den nächsten 1 bis 3 Jahren, relativ offensichtlich. Aber man muss sich schon einmal trauen, diesen Weitblick zu haben, auch wenn es ein bisschen schmerzhaft ist.
Ja, absolut. Aber mit dir zusammen macht das auch immer wieder Spaß. Von daher vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und vielen Dank für die Einblicke. Ich nehme nochmal mit von quasi Customer Centricity, kommen wir zu Community Centricity. Die Plattformen laufen stärker ineinander. Es wird sozusagen ein Erlebnis, egal wo ich einsteige, aber dann sozusagen die Community auch zu meiner Community zu machen und sie nicht irgendwie TikTok zu überlassen an der Stelle. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und am Ende weit in die Ferne schauen, um dann die ersten einfachen Schritte doch auch schnell machen zu können und vielleicht nicht immer 120% zu wollen. Also das mal so vielleicht als kleine Zusammenfassung unseres Talks hier. In den Shownotes findet ihr natürlich alles zu Lisa, zu dir, Sophie, um wer da jetzt mal eine Frage hat, mit euch und mit dir sich vielleicht auch mal unterhalten will, natürlich. Und ihr findet dort auch nochmal einen Weg, denn das Thema Business Innovation ist ja auch Teil unseres Strategieprozesses im Bereich Experimentieren. Da findet ihr sozusagen auch den Weg zu uns und alles, was es braucht, zum Beispiel auch unseren Academy-Kurs zum Thema Business-Innovation, wie ihr solche Themen angeht und dann unter anderem zum Beispiel sowas wie Social Commerce auch angehen könnt. Sophie, vielen Dank.
Danke dir.